Mache hin, ich habe Tour.
Ja, weiter geht's mit der Big Show 470. Wir biegen in die Endphase an und das heißt wie immer bei uns, dass es um Tennis geht. Oliver Fasnacht ist nach einer kurzen Pause wieder zurückgekehrt und neu dazu gekommen von der Bild. Das ist Sebastian Kaiser. Servus, Sebastian.
Hallihallo.
Sebastian, bevor wir natürlich über die US Open und über das am Samstag beginnende Turnier in Cincinnati sprechen, also aus deutscher Sicht, ist ja das keine schlechte Nachricht. Die Hamburger haben lange zugewartet, dass sie ihr Turnier austragen dürfen. Jetzt wird es tatsächlich so sein, wie in der Woche vor den French Open, also Stand jetzt. Wie zuversichtlich bist du denn? Du wohnst ja in Berlin, wo es viele Versuche gibt. Berlin ist nicht Hamburg, aber wie zuversichtlich bist du, dass die Hamburger vielleicht sogar mit ein paar Zuschauern spielen dürfen, Sebastian?
Da bin ich eigentlich sehr zuversichtlich. Ich meine, man muss ja nur sehen, was in den letzten Wochen alles los war. Gerade hier in Berlin, du hast die Party mit 5000 Leuten in der Hasenheide gehabt. Du hast diese riesige Corona-Demo mit offiziell 30.000 Leuten gehabt. Und das ist jetzt schon ein paar Wochen her. Und es gibt keine Explosion an Infektionen, die aus diesen Dingern entstehen. Deswegen glaube ich, dass man das durchaus vertreten kann, dass Zuschauer kommen, die dann auch dort sitzen können. Und ich glaube, dass das mit Sicherheit auch für die Veranstalter notwendig ist, dass sie zumindest ein paar Einnahmen haben.
Ja, Oliver, gleich deine Replik. In Kitzbühel, die spielen ja vom 7. September, habe ich jetzt gelesen, es ist wohl möglich bis zu 1.900 Zuschauer. Aber das ist wieder Österreich, ist was anderes. Oliver, teilst du diesen Optimismus? Mit der Begründung von Sebastian weiß ich nicht, ob ich hundertprozentig einverstanden bin.
Ach mein Gott, die ganze Thematik ist doch sowieso eigentlich ärgerlich. Und auch letztlich dann auch selbsterklärend. Solange man Demonstrationen von über 20.000 Leuten oder auch Ansammlungen von Tausenden von Menschen und Reisetätigkeiten und so weiter, solange man das alles zulässt und auch eben in dahingehend wieder öffnet, kann man doch nicht 1.000 oder 1.900 oder 3.000 oder wie viel beim Tennis aussperren. Entweder man macht es konsequent und sagt, es gibt keine Zuschauer, Ende. Dann muss man aber auch dafür sorgen, dass es keine Vorbilder gibt für anderes Verhalten. Aber wir wollen uns jetzt hier nicht über Corona-Maßnahmen und über das Einhalten und über Lockerungen unterhalten, weil dann sind wir noch morgen noch dabei. Und es ärgert mich massiv. Aber deswegen schlucke ich es jetzt mal runter und sage einfach nur so, ich freue mich, wenn die da ihre Einnahmen haben, es ist toll. Ja, man hätte es so machen müssen wie in Berlin, ich meine, und zwar bei jedem Turnier hätte man das so machen können. Und alles, was man jetzt an Lockerungen bringt. Es geht ja auch gar nicht darum, 1.000 Leute auf einer großen Tribüne irgendwie unterzubringen, sondern es geht ja darum, dass die sich alle irgendwo dahin bewegen müssen. Aber da das ja inzwischen scheinbar kein Problem mehr ist, dann möge doch bitte das im Tennis auch möglich sein. Dann ist es auch in Ordnung.
Stimmt, sehe ich genauso. Alles vollkommen richtig. Das könnten wir jetzt, wie gesagt, noch ausdehnen auf die Fußball-Bundesliga und auf andere Wettbewerbe, aber sehe ich genauso wie Oliver.
Gut, dann lasst uns über den großen Teich gehen, wo ja ganz garantiert ohne Zuschauer gespielt wird, wo es auch strenge Sicherheitsauflagen gibt, wo wir am Donnerstag erfahren haben, dass Guido Peller und Hugo Dellien nicht teilnehmen werden können am Turnier von Cincinnati, das in New York stattfindet, weil der gemeinsame Fitnesscoach positiv auf Covid-19 getestet wurde. Oliver, du bist ja ein Mann, der das Frauentennis versteht wie kaum ein anderer. Und das meine ich jetzt hundertprozentig ernst. Nein, nein,
Danke.
das meine ich wirklich ernst.
Ja.
Von den Top 10 sind nach neuester Zählung, glaube ich, nur noch, sind es noch vier, die da am Start sind, oder sind es nur noch drei? Wie wertig werden denn die US Open sein? Das Argument ist ja immer, naja, die Australian Open in den 70er und 80er Jahren hat auch niemand ernst genommen.
Die werden so wertig sein wie die Spielerinnen und Spieler, aber wir sprechen jetzt über die Frauen, wie die Spielerinnen, die auf dem Platz stehen. Und da ich generell dagegen bin, Wertigkeit nach Namen zu bemessen, sondern nach Leistung, bringt mir eine Topspielerin vom Namen her nichts, die in keiner Form ist, weil sie nicht will, weil sie nicht kann, weil sie nicht darf oder nicht anreisen kann, will, darf. Das bringt mir ja nichts. Das bringt auch im Turnier nichts. Den Namen okay, aber ich will einfach gutes Tennis sehen. Und diejenige, die das am besten hinbekommt, die bereit dazu ist, die eben diese Entscheidung getroffen hat, wird eine würdige US Open-Siegerin werden. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir ein hochspektakuläres Turnier erleben werden auf beiden Seiten, weil natürlich ein gewisser Weg für einige Spielerinnen die sonst nicht daran denken können, einfach schon mal etwas freier sein könnte. Die Motivation ist noch höher, weil eben mit einer guten Leistung vielleicht etwas erreichbar ist wie eine zweite Woche, was für Spielerinnen sonst eher nur im Traum möglich gewesen wäre, weil eben das Feld sonst so dicht ist einfach auch. Also das heißt, es wird eine gute Qualität. Die spielen, werden, glaube ich, sehr gutes Tennis spielen. Und die nicht dabei sind, haben sich dafür entschieden. Und deswegen hat es keinen Sinn, denen nachzutrauern, weil ich nicht weiß, ob die mir die Qualität geliefert hätten, die andere jetzt liefern.
Ja, doch, also glaube ich schon. Also Halep hat gerade ein Turnier gewonnen. Also da sind mit Sicherheit welche dabei, abgesehen von Andreescu, die ja gesagt hat, dass er nicht gut trainiert hat und nicht konnte. Aber die anderen sind eigentlich in einer ordentlichen Vorweise. Und ich glaube schon, dass da ein Makel dran ist dann letztendlich. Da kann die Siegerin natürlich nichts dafür. Aber dass man dann schon sagen muss, wenn das jetzt eine Serena ist, die das Ding gewinnt, naja, sie hat es ja nur gewonnen, weil da aus der Top Ten 7 Mann fehlten oder 7 Frauen fehlten. Oder wenn Sonja Kenin ihr zweites gewinnt, sagt man dann auch, naja gut, selten hat es jemand so leicht gehabt, das zweite gleich hinterher zu gewinnen, weil eben nun mal 7 Frauen gefehlt haben. Also ich glaube schon, dass das ein arger und ein herber Verlust ist und dass gerade bei den Frauen das Turnier schon darunter leiden wird, egal wie gut oder wie schlecht die Leistungen derer sind, die dann letztendlich dort auch spielen. Aber ich glaube, dass das schon ein herber Einschnitt ist. Und ja, mich wundert es ehrlich gesagt, dass bei den Männern nicht so viele Top-Leute abgesagt haben wie bei den Frauen.
Jetzt haben wir bei den Männern, Oliver, über den Sommer ja doch ein ziemlich große Stichprobe gehabt. Team hat wahnsinnig viel gespielt. Djokovic hat halt bis zu seiner Adria-Tour gespielt. Viele Leute, die nach New York fliegen. Berrettini hat extrem viel gespielt. Bei den Frauen war es ein bisschen eng. Da gab es das Turnier in Lexington vergangene Woche. Jennifer Brady, ich hatte übrigens gelobt, Oliver. Im letzten Daily mit Andreas Jöhe habe ich dich gelobt, weil du ja Jennifer Brady, wenn ich mich richtig erinnere, als Außenseiter-Tipp für die Australian Open 2020 schon auf deinem Zettel hattest. Aber stimmt. Brady hat in Lexington gewonnen, Halep hat in Prag gewonnen. Und Mike Daus, der Chef der USDA, hat gesagt, er ist total happy mit seinem Teilnehmerfeld, weil es sind ja immerhin 10 ehemalige Grand-Slam-Siegerinnen dabei. Und eine davon, und jetzt komme ich endlich zum Punkt, eine davon ist Angelique Kerber mit neuem alten Coach. Ihr beide habt darüber gesprochen vor ein paar Wochen. Call me crazy, aber ich glaube, dass Kerber genau eine von den Spielerinnen sein könnte, Oliver, die du gerade vorhin beschrieben hast, die in der Weltrangliste jetzt viel weiter hinten steht, als sie eigentlich müsste und die jetzt dann doch einen vergleichsweise leichteren Weg zum Titel haben könnte. Bin ich komplett verrückt, Oliver?
Ja, du bist natürlich verrückt, das weißt du, aber dann ist es nicht nur das. Nein, ich meine, wir sind ja alle verrückt, die wir an dieser Sendung teilnehmen immer. Aber nein, ich meine, natürlich zählt sie auch zu denen, die das könnten, aber sie wird nicht die Form haben und nicht die körperliche Verfassung dafür. Deswegen glaube ich nicht, dass sie die Chance hat, dieses Turnier zu gewinnen. Und außerdem, es ist ja komisch, ich weiß ja nicht, Sebastian, vielleicht hast du schon mehr gehört, aber ich lausche in alle Ecken und höre ständig von Zusage, aber so richtig eigentlich auch nicht. Ja, sie steht auf der Liste, aber ich sehe die noch nicht zwingend dann antreten auch.
Geht mir auch so. Ich habe mich jetzt auch gerade so ein bisschen gewundert, als Jens gerade seine flammende Rede auf Angie Kerber hielt. Also,
deswegen, ein Verrückter.
Ich dachte jetzt auch, Mensch, wo hat er seine Infos? Also ich sehe die auch noch nicht in New York spielen, sage ich dir ganz ehrlich.
Ja, das Erstaunliche ist ja, und wir werden es heute bei der Auslosung erfahren, Donnerstagnacht, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag europäischer Zeit, wird der Cincinnati ausgelost und nach allem, was ich weiß, wird sie in Cincinnati nicht spielen. Nee. Also das wäre dann eine ganz komische Konstellation, Oliver.
Naja, Konstellation wäre nicht komisch, weil es wäre eigentlich, würde mich, weil sie braucht einfach, ich glaube, jeder Tag zählt. Also wenn es um Fitness geht, ist es so, dass aus meiner Sicht die US Open zu früh kommen. Aber wenn, dann kommt natürlich Cincinnati umso früher. Cincinnati-New York. Und ich glaube, dass das würde auch gar nicht zu ihr passen, jetzt in der Woche auch noch New York irgendwie anzutreten. Wenn sie sowieso schon eigentlich praktisch immer noch vielleicht überlegt, ob sie wirklich antreten will oder nicht. Und das wird sie ganz klar abhängig machen müssen von ihrem Fitnesszustand. Nun ist es sehr, sehr schwer, sie zu überreden, nicht zu spielen, glaube ich, wenn sie das Gefühl hat, sie möchte trotzdem auf den Platz gehen, weil einfach der Ehrgeiz sehr, sehr groß ist. Aber wenn am Ende dann alle zu dem Schluss kommen, es macht keinen Sinn, da anzutreten, dann wird sie US Open nicht spielen. Und dass sie jetzt Cincinnati nicht spielt, wie gesagt, das ist einfach noch viel zu früh. Die hat überhaupt fast nicht gespielt, fast nicht trainiert. Also das weiß ich nicht, was da für Geschichten immer im Umlauf sind. Aber wundert mich schon ein bisschen, muss ich sagen.
Wir schauen uns ja alle diese Bilder in den sozialen Medien an, Sebastian. Und wenn man sich da ein bisschen die Regeln durchgelesen hat, die USTA formuliert hat, eine davon ist, dass die Spieler, wenn sie nicht am Platz sind und trainieren, oder dass alle eigentlich, wenn sie nicht am Platz sind und trainieren, eine Maske tragen müssen. Und dann sieht man aber auf Social Media, dass im Grunde genommen exakt niemand eine Maske trägt. Wieder meine Frage. Ich bin nicht der Einzige, den das irritiert, Sebastian.
Nein, bist du nicht, weil, wie gesagt, ich habe das jetzt gerade auch, ich sitze da gerade jetzt in ein paar Artikeln, Vorbereitung Tour de France, die haben auch ein sehr ausgefeiltes Hygienekonzept und da ist auch die Maske ein ganz großes Thema und da sind eben schlicht und einfach viele schwachsinnige Regelungen drin, zum Beispiel, dass die Teamchefs im Auto eine Maske tragen müssen und abends teilen sie sich wieder ein Hotelzimmer, also da fragst du dich, was soll das? Oder die haben im, keine Ahnung, die rotzen sich im Feld voll, die Fahrer, und müssen dann bei der Siegerehrung dann aber eine Maske tragen oder bis 3 Minuten vorm Start eine Maske tragen. Also das ist so was Unsinniges teilweise. Und ich glaube auch, dass ich weiß jetzt nicht genau, wie warm ist es jetzt gerade in New York, aber das wären schon so um die 30 Grad sein und wenn du dann dort bist und hast eine Maske den ganzen Tag auf, das kannst du einfach nicht, das geht einfach nicht. Also das ist schlicht und einfach nicht nur nervend, sondern du kriegst auch definitiv schlechte Luft. Also das ist einfach eine Maßnahme, die ich auch dann völlig für übertrieben halte.
Ja, gut, an einer derjenigen und damit wollen wir, wobei, Oliver, das möchte ich auch noch sagen, was mich auch irritiert hat, in Prag, Halep gewinnt das Turnier und ich habe schon wieder vergessen, wer das Doppel gewonnen hat und dann die Siegerfotos mit dem Pokal sind dann mit Maske gemacht worden. Da denke ich mir, okay, die Fotografen haben doch mindestens 2 Meter Abstand, da kann sie sich doch bitte in Gottes Namen ohne Maske hinstellen mit dem Pokal, aber das sind ganz, ganz komische Zeiten, in denen wir leben, Oliver.
Ja, es sind komische Zeiten, klar, aber weißt du, die komischen Zeiten sind vor allen Dingen, weil wir nicht stringent sind. Und das haben wir ja vorhin auch schon besprochen. Mal ist es so, dann ist es so, die eine zieht die Maske auf, wenn bei der Wahl an der T-Linie, klar, sie sind weit mit Abstand, die andere lässt die Maske eben, zieht sie ab, die andere lässt sie auf. Das haben wir ja auch in Prag und in Palermo schon gesehen. Dann ja, Siegerehrung mit Maske, wenn das ein Symbol sein soll. Ich weiß nicht, ob die WTA wirklich denkt, dass das ein Symbol ist. Aber bei der WTA bin ich mir ja auch nicht sicher, wie viel die wirklich nachdenkt, teilweise die handelnden Personen. Also alles ein sehr seltsames Bild, das abgegeben wird. Da könnte man jetzt auch nochmal drüber reden, dass ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass man keine Ersatzturniere schaffen kann für die asiatische Tour, für diese sowieso horrend, unglaublich überbewertete asiatische Tour. Klar, da steckt die Kohle, das ist der Weg der WTA. Nun spielt man halt nicht in China, dann wird ein Saisonfinale abgesagt. Ja, verdammt nochmal, ist es denn nicht möglich, irgendwo eine Ersatzhalle aufzutreiben? Das kann doch bitte nicht wahr sein. Und es kann doch nicht sein, dass wir jetzt über 125er Turniere nachdenken, die dann auch schon wieder abgesagt werden in Europa, um den Turnierkalender etwas zu füllen. Was machen wir denn in den Wochen, in denen die ganzen chinesischen Turniere stattfinden? Ist die WTA nicht in der Lage, einen Ersatzteilnehmer, Austragungsort zu finden? Das gibt's doch nicht. Also das regt mich richtig auf, Entschuldigung. Und deswegen lass uns lieber nicht über die WTA sprechen. Jedenfalls finde ich das seltsam, mit der Maske soll sie mit oder ohne jubeln, oder vielleicht wollten sie den Pokal nicht anstecken.
Der hat's auch, der fällt auch in die absolute Risikogruppe. Also, Sebastian werden wir nächste Woche quälen, wenn er schon in Nizza dann, glaube ich, ist, zum Start der Tour de France. Oliver, du wirst dich, ich weiß es nicht genau, ich habe mir den Dienstplan angeschaut, da wird das Frauenturnier vielmehr aus Cincinnati, wird DAZN dieses begleiten und wirst du es mit DAZN begleiten?
Ja, wir werden es begleiten vom ersten Tag an, also ab Samstag geht's los und bis zum Finale. Und ich bin bis zum Ende dabei und danach geht es dann, hoffe ich jedenfalls, mit Eurosport in die US Open, weil natürlich diese Woche auch nochmal wichtig ist, die Entwicklung in New York, wir haben ja schon drüber gesprochen, die USTA tut alles, um es nicht abzusagen, Aber bevor nicht da, dass der endgültige erste Ball gespielt wurde, bin ich immer noch vorsichtig. Jetzt darf jedenfalls in New York nichts passieren in dieser Woche von Cincinnati sozusagen.
Alle Augen auf das National Tennis Center in New York. Danke Sebastian Kaiser, danke Oliver Fasnacht. Das war's, die Big Show 470, Sportradio 360.de. Nächste Woche übernimmt wieder Nicola das Ruder.